Ja, schönen guten Morgen zusammen. Einige sind noch auf dem Weg hierhin. Das öffentliche Verkehrsmittelnetz ist wieder in Unruhe. Und ich weiß, dass einige noch unterwegs sind. Aber erst einmal herzlich willkommen, ihr, die ihr hier seid. Und natürlich auch all die, die irgendwo hier in Dortmund, in Deutschland und vielleicht auch weltweit unseren Gottesdienst jetzt synchron oder in den nächsten Stunden oder Tagen verfolgen werden. Wir haben einen spannenden Gottesdienst vor uns. Es geht um ein, wie ich denke, spannendes Predigtthema. Ein Bekehrter wird bekehrt. Sie sehen die Abendmahlstische. Wir werden das Abendmahl heute nochmal, das werde ich aber dann auch erklären, in einer besonderen Form auch abhalten. Und ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes die Losung lesen des heutigen Tages aus dem Alten Testament. Da heißt es im Propheten Jeremia, Kapitel 27, Vers 5, ich habe die Erde gemacht und Menschen und Tiere, die auf Erden sind, durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm und gebe sie, wem ich will. Und der neutestamentliche Text dazu aus Römer 1, bei der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Martina wird zum Beginn des Gottesdienstes mit uns beten.
Bitte steht doch dazu auf, wenn es möglich ist. Gott und Vater, wir kommen vor dich, ja so wie wir sind, mit all dem, was uns aus unserem Alltag belastet, mit all dem, was vor uns liegt in der kommenden Woche. Und wir kommen vor dich und sind offen für dein Wort. Wir bitten für diesen Gottesdienst, dass du zu uns, zu jedem Einzelnen ganz persönlich redest. Wir bitten dich um Segen für Lukas Haug, der predigen wird. Wir bitten auch für alle die, denen es nicht gut geht, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Gnade und Frieden schenkst. Wir bitten für die Welt, die in solch einer Unordnung ist und in einem solchen Trubel. Herr, du hast alles in deiner Hand und wir vertrauen darauf, ja, dass du der Herrscher bist und der Herr über Himmel und Erde. Wir bitten um Segen für alle die, die verfolgt sind und denen ja wirklich Leid angetan wird. Sei bei ihnen und tröste sie. Sei bei all denen, die auch weltweit ja für dich unterwegs sind und dein Wort verkünden, sei ihnen ganz nah und gib ihnen Kraft für ihren Dienst. Und hier im Haus bitten wir auch, dass ja für die Kinder im Kindergottesdienst, dass sie dich kennenlernen und bitte segne die Mitarbeiter. Sei bei uns in diesem Gottesdienst. Amen.
Amen. Ja, einiges ist der Gemeinde bekannt zu geben und derweil wird die Kollekte eingesammelt, die wie so häufig auch heute für Belange in unserer Gemeinde bestimmt ist. Ich möchte zuerst etwas zu den Kleingruppen sagen. Hier vielleicht nochmal etwas ausholen, was sind denn Kleingruppen überhaupt? Wir haben, und diejenigen, die lange schon in unserer Gemeinde sind, die wissen das auch alles, wir haben das Grow-Konzept, Grow gleich Wachstum. Und das gibt es verschiedene Pfeiler, auf denen dieses Grow-Konzept steht. Das Grow-Konzept heißt auch, dass wir das Jahr in Semester eingeteilt haben. Zwei Semester, eins im Frühling und eins im Herbst. Und in diesen Semestern werden Kleingruppen angeboten. Kleingruppen zu ganz unterschiedlichen Themen. Das können geistliche Themen sein, das können Bücherbesprechungen sein, das können auch Hobbygruppen sein. Und in jedem Semester gibt es einige Kleingruppen, die es schon in der Vergangenheit gegeben hat, die dann aber auch wieder neu angemeldet werden und es gibt ganz neue Kleingruppen. Und hier geht es im Augenblick darum, dass diejenigen, die eine Kleingruppe machen wollen, sich hierzu noch einmal melden, wenn sie das noch nicht getan haben. Am Infotisch gibt es hierzu Zettel, die man ausfüllen kann, entweder jetzt direkt im Anschluss an den Gottesdienst oder sonst im Verlauf der nächsten Woche. Gut, Leiter werden also gesucht und eine Kleingruppe, die möchte sich heute vorstellen und zwar eine mit einem Thema, wo ich eigentlich mir gar nicht so unter vorstellen kann. Ich habe gehört, irgendwas zu Elektronik oder dann geht es auch um Schaltkreise und darf Uwe Friemann bitten, einfach hier ein paar Worte dazu zu sagen.
Guten Morgen Uwe, ich übergebe dir das Mikro und bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, also in unserer heutigen Welt sind wir ja umgeben von Elektronik und wir haben hier zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach und wenn jetzt bei Sonnenschein mehr Leistung runterkommt, dann fragen sich manche, warum wird das Licht dann nicht auf einmal heller? Und das sind eben diese Fragen, die ich dann auf lange Sicht in dieser Kleingruppe klären möchte. Im Prinzip gibt es da zwei Teile. Einmal den Präsenzteil, den wir einmal in der Woche mit circa 2 Stunden hier vor Ort machen. Und einmal einen Online-Teil, den man sich dann irgendwo frei einteilen kann, aber der meiner Meinung nach in der gleichen Größenordnung liegen sollte, wo man sich dann eben selbst in das Thema einarbeiten kann und wir dadurch eben zügig vorankommen. Bei Interesse bin ich nach dem Gottesdienst dort noch neben dem Infotisch da und ja, kann da Fragen beantworten, wenn da noch irgendwas offen ist.
Ja, vielen Dank. Das
für mich ist ein gutes Beispiel. Wer vielleicht noch überlegt, welche Kleingruppe könnte ich anbieten, noch nicht so ein Thema hat. Das ist etwas aus Uwes bisherigem Wirkungsfeld. Und vielleicht fällt euch auch ein, Mensch, also das Thema hat mich schon lange beschäftigt und das könnte dann auch eine Kleingruppe sein. Ja, dann möchte Claudia Rolfing für Mission im Blick etwas zu Johannes Rieger sagen.
Bitte schön, auch für dich das Mikro.
Johannes Rieger ist seit September unser Missionar auf Zeit in Malawi. Er macht dort seinen internationalen Freiwilligendienst mit der Organisation To All Nations und auf dem Bild könnt ihr ihn praktisch bei der Arbeit erleben. Einer seiner Schwerpunkte ist die handwerkliche Tätigkeit und auf dem Gelände wird alles repariert. Ob jetzt Leitungen, ob Autos, ob Zäune, er ist voll im Einsatz. Ein zweiter Schwerpunkt, der ihn ziemlich herausfordert, ist mit 11 Schülern im Alter von 15 bis 18 Jahren Englisch zu lesen. Das macht er dreimal die Woche, 80 Minuten. Als nicht ausgebildeter Lehrer ist er damit dabei und das fordert ihn heraus. Eine dritte Tätigkeit ist, dass er einmal die Woche mit einem Team Kinderstunde mit ungefähr 30 Kindern vor Ort durchführt. Und auf diesem zweiten Bild konntet ihr gerade sehen, dass er nicht alleine dort vor Ort ist, sondern mit einem Team von 11 Freiwilligen und einem Missionars-Ehepaar, das alle gut begleitet. Ein Selfie nach getaner Arbeit muss sein mit Kindern vor Ort. Und auf dem vierten Bild könnt ihr ein bisschen einen Sonnenuntergang genießen. Das, was er auch tut, gerade ist Regenzeit, also bestes Klima, 25 Grad ungefähr, hohe Luftfeuchtigkeit, alles fängt an zu grünen. Und ich möchte für uns stellvertretend für Johannes beten, für seinen Dienst dort, der noch bis Juli geht. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du mit Johannes bist, dass du ihm diesen Dienst ermöglicht, dieses ja, internationale Jahr in Malawi mit ganz vielen besonderen Möglichkeiten, Herausforderungen, mit so vielen verschiedenen Wachstumschancen in der Beziehung zu dir. Und darum möchte ich dich bitten, dass du die Beziehung ja, zwischen euch weiter vertiefst, er sie genießen kann, die Zeit mit dir dort, mit all den anderen zusammen. Wir möchten dich bitten für ja, seine größte Herausforderung, den regelmäßigen Englischunterricht mit den Schülerinnen und Schülern zu Englisch lesen, dass du ihm da immer wieder neue Kreativität schenkst und gute Ideen, wie er ja, für diesen doch längeren Zeitraum, diese 80 Minuten, die Jugendlichen gut begleiten kann, dass sie wirklich auch Fortschritte machen können. Wir möchten dich bitten, dass du ja, spürbar mit ihm gehst und wir segnen ihn in deinem Namen, mit deinem Frieden, mit deiner Freude und mit deiner Kraft. Amen.
Amen.
Wer noch von ihm das schöne Bild noch nicht hat, was euch jeden Sonntagmorgen am Infopoint anlächelt, nehmt euch so ein Infokärtchen mit, denkt an ihn und ihr könnt auch einen Rundbrief erhalten, den er so alle ein, zwei Monate schreibt.
Dankeschön. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied. Dankeschön fürs Spielen.
Jeder, der aufstehen möchte, darf das gerne tun.
Ich hab gewartet und gewartet. Wann kommt der Morgen, kommt die Nacht? Ich will dich sehen. Yeah. unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwende ich für.
Morgen, Rainer.
Morgen, Martina. Morgen.
Einer derjenigen, die durch den öffentlichen Nahverkehr heute Morgen ein wenig geprägt waren, ja. Ja, wir haben in der Gemeinde immer wieder schon mal über Öffentlichkeitsarbeit gesprochen, haben das auch in unterschiedlicher Weise gemacht. Aber jetzt gibt es tatsächlich ein Öffentlichkeitsteam, nämlich Martina und Rainer. Und ihr sagt vielleicht ein paar Worte, was ihr darunter vorstellen wollt. Das haben wir auch in der Gemeindeleitung so besprochen. Und von dort aus erzählt doch einfach mal ein paar Worte.
Ja, vielen Dank. Habe ich Ton? Jetzt habe ich Ton. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Öffentlichkeitsarbeit liegt mir, liegt uns sehr am Herzen, dass unsere Gemeinde in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass Menschen sehen, dass es uns gibt, dass sie hoffentlich neugierig werden, vorbeikommen. Wir wollen über das informieren, was in der Gemeinde passiert. Und dazu brauchen wir euch. Denn wir wissen das so nicht von uns aus. Wir brauchen die Infos von euch, aus euren Gruppen, was ihr so tut, was ihr Besonderes habt, womit man eine Pressemitteilung füttern könnte, was man über die sozialen Medien verbreiten kann und so weiter. Also raus in die Öffentlichkeit, das ist das eine, dass ihr beteiligt seid, das ist das andere. Und das dritte ist, dass wir auch versuchen wollen, bei allem, was rausgeht nach draußen, ein gemeinsames Erscheinungsbild zu bekommen. Ja, das mal so ganz kurz. Oder habe ich was Wichtiges vergessen, Martina?
Nein, hast du nicht. Wunderbar. Vielen Dank.
Dann machen wir eines. Genau. Wir segnen euch für
Dankeschön.
Diesen Dienst. Ich komme hier dazwischen, spreche ein Segensgebet und euch dann den Segen Gottes zu.
Dankeschön.
Großer Gott, deine frohe Botschaft soll laut werden in der Welt. Und dafür muss sie hörbar und sichtbar werden. Und es ist gut, wenn wir darauf aufmerksam machen, wo deine frohe Botschaft verkündigt wird. Herr, wir danken dir dafür, dass Martina und Rainer sich dafür bereit erklären, den Dienst im Öffentlichkeitsarbeitsteam zu übernehmen und für all die Angebote in unserer Gemeinde öffentlich einzuladen. Wir bitten dich für ihren Dienst, dass du ihnen Weisheit gibst, was sie veröffentlichen sollen und in welchen Worten und Bildern. Großer Gott, wir bitten dich für ihren Dienst, dass du sie gut als Team zusammenarbeiten lässt. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du ihnen Freude schenkst an ihren Aufgaben und wir bitten dich, dass ihre Bemühungen reichlich Früchte tragen. Heiliger Geist, wir bitten dich auch, dass du uns als Gemeinde, die vielen Teams und die Gemeindeleitung mitdenken lässt, dass wir Martina und Rainer in ihrer Arbeit gut unterstützen. Martina und Rainer, ich segne euch mit den Worten aus Kolosser 4, Vers 6. Euer Wort sei allzeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem antworten sollt. So segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für euren Dienst. Amen.
Amen. Vielen Dank. Schatz, Schatz, was? Ich decke schon mal den Tisch. Hör mal, was sollen wir denn heute zum Mittag essen?
Ja, wenn ich das sehe, ist die Wahl doch wohl relativ klar. Entweder ein schönes Steak oder auch ein Schnitzel. Da muss ich mich noch mal entscheiden.
Hä? Aber die Auswahl ist doch viel größer. Hier, immer nur Steak oder Schnitzel. Es gibt doch noch anderes. Wir müssen uns doch auch mal umstellen. Schau mal, also so Insekten und Kriechtiere, das wird in der Zukunft eine wunderbare Proteinquelle sein. Und was mit Reptilien ist, das weiß ich nicht, aber irgendwie müssen wir mal unseren Horizont erweitern. Oder, ja, Delfine, ich meine, die sterben sowieso im Beifang beim Thunfisch. Ob wir jetzt, kann man die auch essen? Ob wir jetzt Thunfisch essen oder Delfin?
Du, das ist doch wohl alles überhaupt nicht essbar.
Wieso?
Wieso? Ich esse doch hier keine Spinne, ich esse keinen Chamäleon. Das ist doch ekelhaft.
Aber hier so niedliche kleine Schweinchen?
Ja, das haben wir doch immer schon gegessen. Ja, ich lese den Predigttext, der übrigens heute der allgemeine Predigttext auch in den vielen anderen evangelischen Kirchen ist, der sogenannte Perikopentext. Und zwar steht der in Apostelgeschichte 10. Dort heißt es ab Vers 9, als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm: Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Vor der Predigt von Lukas Haug möchte ich noch mit uns beten. Herr lieber Vater, wir danken dir für diesen Text und wir möchten dich jetzt bitten für die Predigt von Lukas, dass du ihn segnest, dass du durch ihn redest und dass du uns ansprichst. Ja, du weißt vielleicht, wo wir in ähnlichen Situationen sind, wie es hier beschrieben wird von Petrus. Und ich möchte dich bitten, öffne du uns unser Herz. Amen.
Genau, wir blicken heute in dieser Predigt auf einen ganz faszinierenden Bibeltext, auf einen ganz faszinierenden Text. Wir haben einen kleinen Ausschnitt dieses Textes schon gehört. Der ganze Predigttext für heute steht in der Apostelgeschichte, das Kapitel 10 ab Vers 1 bis Kapitel 11 Vers 18. Dieser Text oder diese Geschichte, die wir uns gleich anschauen werden, die ist ein Höhepunkt in der Apostelgeschichte. Man könnte auch sagen, es ist ein ganz großer Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Und ich habe die Hoffnung, dass dieser Text auch für uns, für unser Glaubensleben, unser Gemeindeleben zu so einem Wende- oder Höhepunkt führen könnte. Es ist zugegebenermaßen ein etwas langer Text und den können wir in dieser Predigt nicht in jedem Detail besprechen. Aber ich werde das so machen, ich beschreibe euch kurz die Handlung dieses Textes, indem ich euch so die Hauptpersonen vorstelle, in denen ich euch die Handlungsorte vorstelle und die wichtigsten Szenen. Wir fangen an. die Hauptpersonen. Auf der einen Seite gibt es da einen Menschen mit dem Namen Cornelius. Ihr erkennt Cornelius schon an seiner Kleidung. Das ist ein Soldat, ein römischer Soldat mit einer hohen Position im römischen Militär. Auf der anderen Seite spielt eine zweite Hauptperson in dieser Geschichte eine Rolle mit dem Namen Petrus. Petrus oder Simon Petrus ist ein Nachfolger und Apostel Jesu Christi, also jemand, der mit Jesus Christus unterwegs war. Und aus der Apostelgeschichte ist uns Petrus als großer Missionsprediger bekannt. Ja, das ist so ein Mensch, man könnte sagen, das ist ein großer Bekehrer. Wenn der predigt, bekehren sich viele Leute. Unsere beiden Hauptpersonen, Cornelius und Petrus, kommen aus ganz unterschiedlichen Welten, aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Und unsere ganze Geschichte dreht sich darum, wie finden die beiden zusammen. Dafür braucht es allerdings noch eine weitere Hauptfigur, eine dritte Hauptfigur, und das ist der Heilige Geist in dieser Geschichte. Der Heilige Geist ist die dritte Hauptperson in diesem Text und er treibt das Geschehen voran und er wirkt sowohl im Leben des Cornelius als auch im Leben des Petrus, sodass sie zueinander finden. Ich vermute, dass wir uns heute, ich glaube, weniger mit dem römischen Soldaten identifizieren und vielleicht eher mit dem Apostel Petrus. Immerhin wollen wir ja vielleicht auch als Gemeinde missionarisch unterwegs sein. Und ich glaube, daher ist es für uns ganz besonders spannend, was eigentlich im Leben des Petrus in diesem Bibeltext passiert. Beziehungsweise, was der Heilige Geist im Leben des Petrus wirkt. Weil das ist so einiges. Die Geschichte spielt an drei Orten. Wir hatten drei Hauptpersonen. Die Geschichte spielt an drei Orten. Einmal in der Hafenstadt Caesarea, einmal in der Hafenstadt Joppe und einmal in der Hauptstadt von Judäa, Jerusalem. Wir haben jetzt die Hauptpersonen und wir haben die Hauptorte, wo die Handlung spielt. Und jetzt gucken wir ganz kurz, was so grob in der Geschichte passiert. Es ist so, der Bibeltext beginnt damit, dass der Hauptmann Cornelius, der sich in Caesarea aufhält, eine Vision hat. Und auf diese Vision hin sendet der Hauptmann Cornelius Bedienstete oder Untergebene in die Stadt Joppe. Dort sollen sie einen gewissen Petrus suchen und ihn nach Caesarea bringen. Während die Gesandten von Cornelius nach Joppe unterwegs sind, sitzt Petrus in der Stadt Joppe und hat eine verwirrende Vision auf einem Hausdach, von der wir gerade gehört haben. Irgendwann im Text kommen dann die Gesandten des Cornelius bei Joppe an und finden auch den Apostel Petrus. Und das Spannende ist, der Apostel Petrus geht dann mit den Gesandten des Cornelius nach Caesarea. Und mit ihm gehen auch, könnte man sagen, einige anderen Judenchristen, ein paar Begleiter folgen Petrus mit. Und dann kommt es zum Höhepunkt. Petrus kommt in Caesarea an, er betritt das Haus des Cornelius. In diesem Haus warten sehr viele Leute auf ihn. Cornelius fängt an, Petrus seine Geschichte zu erzählen. Und dann passiert was ganz Großartiges. Jetzt sind wir bereit, wir kennen die Hauptpersonen, wir kennen die Hauptorte und wir haben die Szenen vor Augen. Und jetzt starten wir richtig rein. Spannenderweise beginnt unsere Geschichte, unsere auch missionarische Geschichte, nicht mit Petrus und nicht mit einer christlichen Gemeinde, sondern mit einem Menschen, dessen Gottesbeziehung von außen betrachtet etwas uneindeutig ist. Und gerade in dieser Uneindeutigkeit dieser Gottesbeziehung liegt die Sprengkraft und die Provokation dieses Bibeltextes. Denn dieser Cornelius ist römischer Soldat. Er ist ein Heide, kein Jude und er ist auch noch Teil der Besatzungsmacht. Nach allen geltenden religiösen Maßstäben gehört dieser Mensch auf keinen Fall zur Gemeinschaft Gottes. Er gehört weder zur Gemeinschaft des Volkes Gottes, der Jüdinnen und Juden, noch gehört er zu der Gemeinschaft derjenigen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und obwohl das so ist, beschreibt Lukas diesen Menschen als fromm und gottesfürchtig. Das zeigt sich auch im Verhalten dieses Cornelius, denn dieser Cornelius, über den wird gesagt, der spendet viel und der betet zu Gott, obwohl der eigentlich noch nicht so richtig dazugehört. Es gibt Menschen, von denen wir gar nicht genau wissen, wie halten die es eigentlich mit dem Glauben? Wo gehören die eigentlich dazu? Aber nur weil wir das manchmal bei Menschen nicht wissen, wie halten die es mit dem Glauben, heißt das nicht, dass Gott nicht mit diesen Menschen unterwegs ist. Weil im Leben dieses Cornelius, ich hoffe, wir haben gleich die Folie wieder, im Leben dieses Cornelius, von dem man nicht so recht weiß, wo gehört er eigentlich hin, in diesem Leben ereignet sich plötzlich ein göttlicher Impuls. So. Ich suche kurz die Folie. Ich suche die Folie. Geht das? Ah, okay. Wir müssen mal schauen. Genau. Okay, das ist nicht ganz geschickt. Aber gut, ich predige einfach weiter, bis wir es gefunden haben. Also Gott setzt im Leben des Cornelius einen Impuls. Also einen Impuls in einem Leben von einem Menschen, von dem wir vielleicht sagen, der ist doch noch gar nicht mit Gott unterwegs. Es ist spannend, dass wir in diesem Text erfahren, das Wirken Gottes lässt sich nicht auf das Leben von Christen oder auf das Leben einer Gemeinde beschränken. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben irgendwann mal solche göttlichen Impulse mitbekommen habt, vielleicht wenn ihr zum Glauben gefunden habt. Weil solche göttliche Impulse, so wie sie im Leben des Cornelius auftreten, die passieren bis heute. Ich habe eine Freundin, bei einer Freundin nachgefragt, die vor nicht ganz so langer Zeit zum Glauben gefunden hat. Und die hat mir ein paar dieser göttlichen Impulse erzählt, die dazu geführt haben, dass als sie eigentlich noch gar nicht so zum Glauben gefunden hat, sondern eher noch so offen unterwegs war, solche Impulse, die sie dazu geführt haben, irgendwann eine Gemeinde zu besuchen und zum Glauben zu finden. Sie hat beschrieben, das eine ist gewesen, da hat sie aus Versehen mal ein bisschen andere Abfahrt genommen als sonst auf ihrem beruflichen Weg und da ist ihr plötzlich ein Plakat begegnet mit einer christlichen Werbung drauf. Und das hat sie so überrascht, dass sie zurückgefahren ist und ein Foto gemacht hat. Das hat sie mir geschickt. Und das zweite Mal, das war am Sonntag, bevor sie in die Gemeinde gehen wollte, in der ich zu der damaligen Zeit auch war. Und sie hat sich nicht getraut und wollte nicht, hat gedacht, mache ich nicht. Und dann in dem Moment hat sie so eine Push-Up-Nachricht auf ihrem Handy von der Bibel-App bekommen. Und da war so ein Vers drin, so ein Mutmacher-Vers. Und dann hat sie irgendwie entschieden, ich gehe dahin. Und ja, solche göttlichen Impulse, die braucht es im Leben. Und die finden nicht nur bei Christen statt. Die finden auch bei anderen Menschen statt. Und das Spannende ist, dieser Cornelius, von dem wir uns fragen müssen, wie gläubig ist der eigentlich, der folgt einfach diesem göttlichen Impuls. Der hat den Auftrag bekommen von einem Engel, sende mal ein paar Leute nach Joppe und lass Petrus suchen. Und das tut er einfach. Das macht er einfach. Wir wechseln die Szene. Wir befinden uns jetzt in Joppe, in einem Haus mit Meerblick. Auf dem Flachdach dieses Hauses sehen wir den Apostel Petrus. Petrus, der steht oder kniet auf dem Dach und betet zu Gott. Und wie das manchmal so ist, wenn man betet, es steigen nicht nur Gebetsworte in ihm auf, sondern auch Hunger. Und während ihm unten im Haus Essen zubereitet wird, passiert auf dem Flachdach was Verrücktes. Denn dieser Petrus gerät in Ekstase. Er hat ein außeralltägliches Erlebnis, von dem wir auch schon gehört haben und das ich noch mal ganz kurz uns vorlese. Petrus sah den Himmel geöffnet und einen Gegenstand herabkommen, wie ein großes Tuch, das man an den vier Ecken zur Erde herablässt. Darauf befanden sich alle Vierfüßler und Reptilien der Erde und die Vögel des Himmels. Und es geschah, eine Stimme wandte sich an ihn. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Das begegnet Petrus und Petrus ist von der Situation überfordert. Es ist wie, wenn man in einem Restaurant sitzt, dessen kulinarischen Eigenarten einem noch sehr fremd sind und plötzlich knallt einer so eine riesen Speisekarte aufgeschlagen vor einen hin und während man sich das noch anguckt, kann das kaum lesen, verstehen, kommt der Kellner schon und fragt, was darf sein? Und man denkt sich, Currywurst Pommes vielleicht? So geht's Petrus, als er diese göttliche Speisekarte sieht. Ja? Das Einzige nämlich, seine Leibspeise ist nicht dabei. Fische, ja? Der ist Fischer, die sind nicht auf dem Ding. Daher macht Petrus Folgendes. Oh. Ah, genau, jetzt geht sie los. Daher macht Petrus Folgendes, er lehnt höflich, aber bestimmend ab. Petrus sagt, nie und nimmer Herr, denn nie habe ich irgendetwas Profanes, Unerlaubtes oder Unreines gegessen. Es sind nicht nur Geschmacksgründe, die Petrus diese göttliche Speisekarte eher ablehnen lassen, sondern Petrus ist, wie man neudeutsch sagt, ein Picky Eater. Ein Picky Eater, ein pingeliger Esser. Ja, so jemand, der sich nur das Leckerste rausgreift und vieles auch nicht mag. Denn auf dieser göttlichen Speisekarte, die ihm angeboten wird, da herrscht ein großes Kuddelmuddel. Da sind reine und unreine Tiere miteinander, durcheinander vermischt. Manche Tiere darf Petrus als frommer Jude nicht essen, andere schon. Aber um nicht irgendwie das Falsche rauszugreifen, das ist ja in so einem Kuddelmuddel so, sagt er lieber aus extra Vorsicht, dann nehme ich gar nichts. Ein Wasser bitte. Lieber manchmal extra vorsichtig sein. Lieber mal auf Sachen verzichten, nicht, dass man ans Falsche gerät. Vielleicht nicht dieses Fantasy-Buch lesen, vielleicht am besten gar keine Märchen. Überhaupt Vorsicht bei Filmen und Musik, nicht, dass man sich verunreinigt, nicht, dass man mit Profanen, mit Unreinen in Kontakt gerät, weil am Ende wird man da vielleicht selber profan oder unrein. Ich weiß nicht, ob ihr sowas aus eurer Glaubensgeschichte kennt. Ich kenne das aus meiner Glaubensgeschichte. Mir sind schon häufig auch mal Christen begegnet, die etwas picky sind bei dem, was sie an sich heranlassen. Petrus bekommt aber eigentlich eine sehr klare Ansage. Das zweite Mal geschieht eine Stimme an ihn: Die Dinge, die Gott gereicht hat, halte du nicht für profan. Petrus lehnt ab. Trotz himmlischen Auftrags lehnt er ab. Er isst nichts. Während der Heide Cornelius mit seiner etwas zweifelhaften Gottesbeziehung ohne Umschweife dem göttlichen Impuls folgt, wehrt sich Petrus gegen diesen göttlichen Impuls. Aus lauter Frömmigkeit folgt Petrus gerade nicht dem Impuls Gottes. Das ist doch spannend. Könnte das manchmal bei uns heute immer noch der Fall sein? Gibt es Impulse Gottes, denen wir widerstehen, gerade weil wir extra fromm, gerade weil wir als Christen extra picky sein wollen? Aber die Geschichte des Petrus, nächste Folie bitte, ist schon im vollen Gang. Während Petrus noch ganz verwirrt auf dem Flachdach sitzt, sind die Gesandten des Cornelius schon bei seinem Haus angekommen. Und der Heilige Geist gibt Petrus einen zweiten Impuls. Ja, einen zweiten Impuls braucht man manchmal, genau, besonders wenn man als Christ etwas picky ist. Ja, manchmal braucht man dann eine extra Einladung. Der Heilige Geist macht Petrus deutlich, da kommen jetzt Menschen zu dir, die sind dir fremd, die wirst du wahrscheinlich nicht mögen, weil das sind keine Menschen nach deinem Geschmack. Aber Petrus, hab keine Bedenken. Geh einfach mit. Diese göttlichen Impulse im Leben des Cornelius und des Petrus, die durchziehen den ganzen Text. Diese zwei Visionen von Cornelius mit dem Engel und von Petrus mit dieser komischen göttlichen Speisekarte, die werden mehrfach im Text erzählt. Darum ist der Text so lang, weil die so wichtig sind. Es sind zwei göttliche Impulse und die führen Petrus und Cornelius zusammen. Mission, Bekehrung zum Glauben finden, das alles geht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes betrifft immer beide Gruppen. Beide Gruppen, die wir vielleicht gerne auseinanderhalten. Die, die schon glauben und die, die noch nicht glauben oder noch nicht so richtig glauben. Und das Spannende ist, dass diese göttlichen Impulse gerade bei den Gesandten Gottes, gerade bei den Christinnen und Christen, dass diese Christinnen und Christen gerade durch diese göttlichen Impulse an ihre Grenzen geführt werden. Diese göttlichen Impulse lösen Irritation aus im Leben der Christen, weil sich Fragen stellen. Fragen, was ist denn eigentlich im Sinne Gottes? Was ist erlaubt und verboten? Wer gehört dazu? Wer ist mit Gott unterwegs? Wo ist Gott unterwegs? Mit wem darf man sich einlassen und mit wem nicht? Nach einiger göttlicher Überredung folgt auch Petrus dem göttlichen Impuls und dann tut er vier Schritte. Petrus tut vier Schritte, die ihn zum Hauptmann Cornelius führen, die Petrus aber auch zu Gott selbst führen. Man könnte sagen, das sind die vier Bekehrungsschritte, die Petrus in diesem Text tut. Der erste ist ganz einfach und doch entscheidend. Als die Gesandten des Hauptmann Cornelius bei ihm ankommen, lässt Petrus die Gesandten eintreten und beherbergt sie. Wenn neue Menschen ankommen, vielleicht sogar, wenn sie zu Unzeiten ankommen, man ist noch am Beten, ja, am Nachsinnen über Gott, überlegt sich, wo Gott seine Grenzen wohl ziehen wird. Da stehen manchmal neue Menschen vor der Tür. Und so wie Petrus ist es vielleicht trotz aller Vorbehalte manchmal wichtig und dran zu sagen, herzlich willkommen. Hier seid ihr richtig. Kommt herein. Das ist der erste Schritt, den Petrus tut. Er nimmt die fremden Menschen auf. Das zweite, Petrus geht mit. Am folgenden Tag stand Petrus auf, ging mit ihnen hinaus und einige der Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Petrus kann nicht im gemütlichen Joppe bleiben. Er muss über die Grenze gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er muss nach Caesarea. Joppe liegt noch auf jüdischem Gebiet, das gehört noch zur Region Judäa. Da ist Petrus zu Hause, das ist gewohntes Land. Und jetzt muss er aber über das gewohnte Land hinaus, über das vertraute Land hinaus. Und das ist ein mutiger Schritt, denn Petrus weiß nicht, was ihn da erwartet in Caesarea, wo er hingehen muss. Er weiß nicht mal, ob dieser Schritt ihn vielleicht von Gott wegführt. Mit neuen Menschen, die vielleicht ins vertraute Gemeindeland eintreten, die hier im vertrauten Gemeindeland aufschlagen, mit denen mitzugehen, das ist ein gewagter Schritt. Denn mitgehen heißt, ich lasse mich auf den anderen ein. Ich verlasse vielleicht auch das Vertraute. Ich verlasse vielleicht meinen vertrauten Glauben, meine vertrauten Regeln, vielleicht sogar meine vertraute Vorstellung von Gott. Und für Petrus wird es noch krasser. Dieses Mitgehen führt ihn nämlich zu einem weiteren Schritt, der zur wirklichen Grenzerfahrung wird. In Caesarea, beim Haus des Cornelius angekommen, tritt Petrus in das Haus des Cornelius ein. Und während Petrus sich mit Cornelius unterhielt, ging er hinein in das Haus des Cornelius. Und mitten im Gespräch denkt Petrus, oh oh, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Jetzt bin ich auf jeden Fall einen Schritt zu weit gegangen. Petrus erklärt es den Anwesenden. Ihr wisst, wie verboten es für einen jüdischen Mann ist, Kontakt mit einem Fremden zu haben oder sich ihm anzunähern. Mir hat Gott aber gezeigt, niemanden profan oder unrein zu nennen. Petrus ist zu weit gegangen. Es ist einfach verboten, in das Haus eines Nichtjuden einzutreten. So war das damals, das ist verboten. Genauso wie es verboten ist, bestimmte Tiere halt einfach nicht zu essen. Verboten. Aber so ist das manchmal mit Verboten und klaren Regeln. Im Kontakt mit ganz konkreten Menschen stellt sich manchmal heraus, dass die so klar gesetzten Grenzen keinen Bestand mehr haben. Manchmal ist es an der Zeit, wie Petrus zu erkennen, dass die Grenzen, die wir für Gott gesetzte Grenzen halten, keine sind. Dass wir um Gottes Willen über diese Grenzen hinweggehen müssen. Vielleicht nächste Folie haben? Aber Petrus macht noch einen Schritt. Jetzt müsste man ja denken, jetzt ist er angekommen, jetzt wird er mal was erzählen. Aber tatsächlich fragt Petrus Cornelius und die Anwesenden im Hause, ich würde gerne wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Petrus beginnt nicht eine große Rede, sondern er will zuerst mal zuhören. Man könnte ja denken, dass missionarische Bemühungen vor allem darin bestehen, dass ich selber bespreche. Doch an Petrus ist zu sehen, wie klug es manchmal ist, zuerst nachzufragen und zuzuhören. Denn dann kann was richtig Krasses passieren. Und Petrus passiert jetzt etwas richtig Krasses, weil er Cornelius zuhört. Petrus hört Cornelius zu und er hört, wie Cornelius ihm von dem göttlichen Puls in seinem Leben erzählt. Und dann kommt Petrus zur Erkenntnis. Petrus tat nun den Mund auf und sagte, in Wahrheit begreife ich, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern in jedem Volk ist ihm angenehm, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Petrus erkennt am Zeugnis des zwielichtigen Hauptmann Cornelius Gottes Wesen und Willen. Man kann sich fragen, was eine Bekehrung denn anderes ist. Petrus erkennt, vor Gott ist jeder angenehm. Wir können vielleicht auch sagen, nach dem Geschmack Gottes ist jeder, der diesen Gott fürchtet und der seine Gerechtigkeit übt. Und das gilt, und das muss Petrus lernen, das gilt offenbar auch für diesen Hauptmann Cornelius, der nach allen geltenden Maßstäben keiner sein kann, an dem Gott Geschmack hat. Petrus erkennt, ich entscheide nicht darüber, wer zu Gott gehört und wer nicht. Nicht mein Geschmack und nicht meine Grenzen sind entscheidend, sondern allein Gott entscheidet, wer zu ihm gehört. Missionarische Situationen sind Situationen, in denen wir ebenfalls Gott erkennen. Dieser Mensch vor mir, das ist einer, mit dem ist Gott schon unterwegs. Das ist schon ein Mensch nach Gottes Geschmack. In missionarischen Situationen entdecken Christinnen und Christen Gott im fremden Land. Sie entdecken ihn dort, wo sie ihn nicht vermutet hatten. Im Leben des anderen Menschen. Und erst jetzt erzählt Petrus von diesem Gott. Jetzt kommt, könnte man sagen, endlich mal das Evangelium auch in Worten zur Sprache. Auf das Erkennen folgt das Bekennen. Und das hat ja auch seinen guten Platz. Petrus fängt an, von Jesus Christus und von Gott zu erzählen. Petrus hält, so könnte man sagen, eine kleine Missionspredigt, die aber gegenüber seinen sonstigen Missionspredigten etwas ungelenk ausfällt. Die ist nämlich sehr voraussetzungsreich. theologisch hochanspruchsvoll und Petrus vergisst sogar den Bekehrungsaufruf, fast wie meine Predigten. Daher wird heute mal die Predigt klein geschrieben. Ja? Daher wird mal die Predigt heute klein geschrieben, aber ich muss euch sagen, es spielt eh schon keine Rolle mehr. Es spielt schon alles keine Rolle mehr, weil da Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf die, die dem Wort zuhörten. Noch während Petrus redet, fällt der Geist auf die Zuhörer. Der Höhepunkt ist erreicht. Der Heilige Geist, der am Pfingsten auf die Apostel gefallen ist, der fällt jetzt aus den aus theologischer Perspektive sehr fragwürdigen Cornelius und die Leute, die mit ihm anwesend sind. Nicht, weil Petrus Predigt so brillant war oder Petrus so ein grandioser Bekehrer ist, sondern weil der Geist Gottes in diese Situation kommt. Und wie sollte es anders sein? Denn diese Situation ist seine Situation. Er hat sie, der Geist Gottes hat sie heraufgeführt und alle Beteiligten in sie hinein. Und jetzt gibt es auch für Petrus kein Halten mehr. Er ist außer Rand und Band. Da ergriff Petrus das Wort, könnte etwa jemand das Wasser verweigern, sodass diese, die genau wie wir den Heiligen Geist empfangen, etwa nicht getauft werden. Und Petrus befiehlt, sie im Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Ich lade mal alle dazu ein, in Apostelgeschichte 2 nachzulesen, was die richtige Reihenfolge für die Taufe ist, wie Petrus das in seiner ersten Missionspredigt macht. Ja, da gibt es erst Umkehr, Taufe und dann Geistempfang. Hier geht alles durcheinander. Aber Petrus denkt sich, jetzt ist auch zu spät, jetzt taufen wir sie. Jetzt taufen wir sie. Die missionarische Situation ist geglückt. Der Geist Gottes hat neue Menschen in die Gemeinschaft aufgenommen. Ich weiß nicht, wie es Petrus an diesem Abend ging nach diesem Tag. Das war ein wilder Ritt. Im fremden Land, in Caesarea, kommt ein zwielichtiger Hauptmann zum Glauben. Der Geist Gottes fällt herab, es wird getauft. Das muss Wahnsinn gewesen sein. Ein letzter Szenenwechsel. Nächste Folie. Die Gemeinde in Jerusalem bekommt mit, was passiert ist. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass sogar die Völker das Wort Gottes empfangen haben. Halleluja, die Völker haben das Wort Gottes empfangen. Ja? Ein zweites Pfingsten. Gottes Botschaft erreicht alle Menschen. Pustekuchen. Als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, erhoben jene aus der Beschneidung Einwände gegen ihn und sagten, du bist zu unbeschnittenen Männern hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Zu früh gefreut. Der missionarische Grenzübertritt von Petrus sorgt für große Unstimmigkeiten in der Gemeinde. Die sehen die Sache nämlich ganz anders, weil das sind auch picky Christen. Ihr Vorwurf ist ganz klar. Du, Petrus, bist hier über göttliche Grenzen gegangen. Wer sich mit Ungläubigen einlässt, wer sich mit profanen Menschen einlässt, der verändert nicht die profanen Menschen, der wird von den profanen Menschen selber profanisiert, der wird selber von denen verändert. Ja? Nicht du hast die geheiligt, sondern bist verunreinigt worden durch sie. Das ist das Argument. Statt dass du es richtig gemacht hättest, der Cornelius, der hätte erstmal aus dem Militär austreten müssen, dann hätte er sich beschneiden lassen müssen, Speisevorschriften, da gibt es eine klare Abfolge, wie jemand dazu kommt. So geht's nicht. Kannst da nicht einfach reinlaufen. Grenzübertritt. Petrus, nächste Folie, erzählt dann nochmal die ganze Geschichte. Und dann passiert noch was Cooles. Nächste Folie bitte. Petrus schließt seine Geschichte damit und er als Bekehrter, der in dieser Geschichte selbst bekehrt wird, bekehrt jetzt die anderen Bekehrten. Wenn also Gott ihnen dieselbe Gabe gegeben hat, wie auch uns, die an den Herrn Jesus Christus zum Glauben gekommen sind, wer bin ich, dass ich Gott daran hindern könnte? Als sie dies hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott, wobei sie sagten, so hat Gott sogar den Völkern die Umkehr zum Leben gegeben. Die Geschichte von Petrus und Cornelius verändert einfach alles. Sie verändert die Gemeinschaft Gottes, fundamental und grundlegend und bis zum heutigen Tag. Plötzlich ist es möglich, dass Menschen, die keine Juden sind, Teil der Gemeinschaft Gottes werden können, und zwar ohne sich beschneiden zu lassen, ohne die Speisevorschriften zu halten. Die, die eigentlich nicht dazugehören können, können plötzlich dazugehören, ohne Auflage. Nächste Folie bitte. Mission verdankt sich Impulsen des Geistes Gottes und sie kommt zum Ziel allein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Mission ist aber was anderes als Assimilation. Assimilation würde bedeuten, dass die Menschen, die in die Gemeinde kommen, sich restlos anpassen müssten. Und das geschieht gerade in unserer Geschichte nicht. Wenn neue Menschen in unsere Gemeinschaft kommen, in die Gemeinschaft Gottes dazustoßen, dann verändert sich diese Gemeinschaft. Ja, es könnte sogar sein, dass Regeln und festgefahrene Gottesvorstellungen sich verändern, wenn neue Menschen dazukommen. Mission heißt Grenzüberschreitung. Gerade missionarische Situationen führen die Glaubenden über das Bekannte und Vertraute hinaus. Sie bringen für die Glaubenden Irritation und manchmal sogar Diskussion mit sich. Überraschenderweise sind die größten Hindernisse in dieser Missionsgeschichte die Glaubenden und nicht die Unglaubenden. Es sind ihre Vorstellung von Gott, ihre Vorstellung von Gottes Regeln, ihre Vorstellung von Gottes Grenzen, die von Gott restlos ausgeräumt werden müssen. Nächste Folie. Mission ist Bekehrung und sie ist aber nicht zuletzt Bekehrung der Bekehrten. Gerade wenn wir missionarisch unterwegs sein wollen, dann heißt das für uns, dass wir möglicherweise umlernen müssen über Gott, über uns selbst und über andere Menschen. Denn missionarisch unterwegs sein heißt, Gott kennenzulernen, indem wir Menschen aufnehmen, mit ihnen mitgehen, in ihr Leben eintreten und ihnen zuhören. Und gerade darin begegnet uns Gott. Letzte Folie. Ich habe überlegt, wie kann man das zusammenfassen, diese Predigt, und habe überlegt, das könnte man so als kleines Statement zusammenfassen, von dem ihr mal überlegen könnt, wie passend das für unsere Gemeinde ist. Vom Heiligen Geist geleitet lassen wir uns in unseren Vorstellungen von Gott und seinen Grenzen irritieren und herausfordern und sind offen dafür, dass Gottes Mission auch Schritte der Bekehrung in unserem eigenen Leben einschließt. Wir entdecken Gottes Wirken im Leben anderer Menschen, indem wir sie aufnehmen, mit ihnen gehen, in ihr Leben eintreten und ihnen zuhören. Wir geben Zeugnis von Jesus Christus im Vertrauen darauf, dass allein Gottes Geist dieses Zeugnis in den Hörenden bewahrheitet und Glauben weckt. Als Gemeinschaft lassen wir uns durch die Mission Gottes verändern, im Vertrauen darauf, dass der Geist Gottes wirkt, wann und wo er will. Amen.
stehen wir auf und wir gedenken, wir sind berufen, ihm zu folgen und hier zu leben als sein Leib. So teilt wir ein Teil am Leiden unseres Erkennen so, dass er wiederkommt, das Himmelsfest feiern wir mit ihm gemeinsam an den Tisch des Herrn.
Ja, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass wir das Abendmahl heute in einer besonderen Form feiern wollen. Das sieht man auch daran, dass hier nicht, dass nur zwei und nicht drei oder vier Abendmahlstische hier stehen. Warum machen wir das? Abendmahl ist immer ein Thema der Gemeinschaft. In allererster Linie natürlich zwischen uns und Gott. Aber auch zwischen denen, die am Abendmahl teilnehmen. Und dem wollen wir besonderen Ausdruck verleihen, dadurch, dass wir sowohl das Brot als auch den Wein bzw. den Saft, den wir haben, zur gleichen Zeit einnehmen. Wie geht das praktisch? Diejenigen von euch, die am Abend mal teilnehmen wollen und die Gott ihr Leben anvertraut haben und anvertrauen, die kommen gleich nach vorne und zwar durch den Mittelgang, bekommen dort Brot und nehmen sich den Wein, den Saft und gehen wieder in den Außengängen zurück zu ihren Plätzen. Und dann werden wir das Abendmahl zusammen einnehmen. Und noch ein praktischer Hinweis, den Kelch könnt ihr dann in der Hand behalten oder unter den Tisch stellen. Aber es wäre schön, wenn ihr den am Ende dann wieder nach vorne bringen würdet. Und Lukas liest uns jetzt die Einsetzungsworte.
Passend zur Predigt muss man sagen, auch für uns öffnet sich heute die Speisekarte Gottes. Es gibt kein Ungeziefer oder Sonstiges, sondern Brot und Traubensaft. Aber auch uns fordert eine Stimme auf. Und zwar die Stimme des Auferstandenen, die Stimme unseres Herrn Jesus Christus, der spricht, nehmt und esst. So wie uns Brot und Abendmahl gleich gereicht werden, so schenkt sich uns Jesus Christus in diesem Abendmahl durch seinen Heiligen Geist, damit wir Anteil bekommen an seinem Leben, an seinem Sterben und Auferstehen. Wer diesem Jesus Christus von Herzen vertraut, der ist eingeladen, ihn zu empfangen. Dieses Abendmahl ist das sichtbare Zeichen der Gemeinschaft Gottes, die jede Grenze überschreitet, die in dieser Welt gesetzt wird. Dieses Abendmahl ist ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Gottes. Sie ist unsere Wegzehrung für unseren Dienst in der Welt. Ich lese die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. Paulus schreibt, ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die gebe ich an euch weiter. In der Nacht, in der Jesus Christus verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zu meiner Erinnerung. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zu meiner Erinnerung, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot brecht und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nun schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Ihr dürft kommen. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Ja, Amen. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Ja, Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in diesem Abendmahl teilgibst an deinem Leben, Sterben und deinem Auferstehen. Ich bitte dich darum, dass du uns Mut machst, dass wir in die Welt gehen und von deinem Leben, von deinem Sterben und Auferstehen verkündigen. Dass wir es anderen Menschen bezeugen. Dass wir uns auf andere Menschen einlassen, sie aufnehmen, mit ihnen gehen, in ihr Leben eintreten und ihnen zuhören. Und dass wir darin dich selber erkennen. Denn du bist ein Gott, der in dieser Welt unterwegs bist und Menschen zu sich zieht. So danken wir dir für alles, was du für uns tust, für deine Gnade und Barmherzigkeit, die kein Ende kennt. Amen.
Ups, hallo. Guter Anfang. Und auch wieder die Einladung, wenn ihr mal singen wollt, gerne aufstehen.
Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühle ich mich wohl, knien vor deinem Thron, staunend singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön, mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Schönheit wird nie vergehen.
Ich lieb dich, Herr. Nie verlässt mich deine Gnade. Oh, jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Ich lieb dein Wort. Du führst mich auch durch das Feuer. Und in tiefster Nacht bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater. Ich kenne dich als Freund. Ich lieb ihn. Deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, yeah. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Deine Güte, sie
Wie schön, ihr Lieben. Gottes Güte und Treue werden uns auch in die kommende Woche begleiten. Nehmt das, diesen Klang noch mit in die Woche, auch in die Gespräche draußen bei Kaffee und Tee. Nehmt Güte, Gottes und Gnade in Anspruch, wenn ihr vielleicht Gebet braucht für einzelne Anliegen oder Seelsorge. Hier sind Menschen, die euch helfen wollen, euch begegnen wollen und ihr dürft euch einander begegnen draußen im Foyer. Zum Abschluss des Gottesdienstes stellen wir uns unter Gottes Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.